folgende Sendung wird präsentiert vom Ministerium für Land. Digital Survivor Folge, ich glaube 6, Digital Survivor Kompakt, ich glaube Folge 6 oder 7 oder irgendeine der Digital Survivor Folgen, die auf meiner Festplatte verweilen werden, bis sie dann gesendet werden. Nein, diese Folge wird früher gesendet, denn sonst macht sie keinen Sinn mehr. Hallo Bausparfuchs.
Hallo Holm.
Warum macht die Sendung keinen Sinn, wenn ich sie erst in 2 Wochen veröffentliche?
Weil die Sendung ein tagesaktuelles Thema behandeln soll.
Sagst uns auch welches.
Wir möchten über das kommende Knowledge Camp des Hackerspace Saarbrücken sprechen.
Knowledge Camp. Ich sage immer Knowledge Camp, aber ich kann ja auch nicht so gut Englisch. Ich bin ja im Deutschen noch am Üben.
Ja, aber da kannst du ja dann auch lernen.
Auf dem Knowledge Camp?
Zum Beispiel.
Da bin ich gespannt. Englische Themen werden ja jetzt, und digitale Selbstverteidigung, da gehört auch Englisch dann dazu, glaube ich, oder?
Also vorstellbar wäre ja ein Crashkurs Englisch in 15 Minuten oder so.
Reicht das?
Weiß ich jetzt nicht. Also ich glaube nicht, wobei ich neulich eine Story las eines Menschen, der sich binnen 3 Tagen flüssig Japanisch beigebracht hat. Und gemessen daran, dass Englisch wahrscheinlich deutlich weniger komplex ist, warum nicht?
Das kann ich mir jetzt fast gar nicht vorstellen, denn im Japanischen, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das meiste halt dann wirklich vor allem Vokabeln lernen. Also neben der Grammatik und den 1000 Höflichkeitsformen und den 28 Fällen, lernt man bis zum Grundschulalter 3000 Wörter und bis zur Mittelschule dann ist man irgendwo bei 20.000 Wörtern oder sowas.
Ja, das mag Sinn. Ich war auch überrascht. Aber es gibt wohl so gewisse mnemonische Techniken, wie du es schaffst, binnen kürzester Zeit eine Sprache wirklich auf konversationssicherem Level zu erlernen. Der Typ, ich suche mal gerade diesen Link, da habe ich nämlich einen, der hat das auch schon mit mehr Sprachen als Japanisch. Ah, genau, da gibt es auch diese 2 Zwillinge. Die haben so YouTube, ja, also das sind Zwillinge, die haben so YouTube Video gemacht, wie sie Sprachen lernen und das so ein bisschen in den 4 Tagen, die sie das gemacht haben, begleitet. Und das war schon sehr beeindruckend. Dann hier Spanisch und Deutsch und was weiß ich. Vielleicht für dies noch, dann
cool.
Poste ich es mal.
Ja,
aber jetzt sind wir abgeschweift.
Wäre ich daran interessiert, habe ich, glaube ich, auch schon mal was davon gelesen, oder zumindest schon von diesen Techniken. Ja, nochmal abschweifen könnte ich jetzt beim Stichwort Mnemonik. Ich habe nämlich letzte Woche John Mnemonik geguckt. Nochmal John Mnemonik vernetzt. Kennst du den?
Auch das habe ich schon vernommen. Das hast du nämlich in der letzten Landwirtschaftsfolge, glaube ich, erzählt. Und dann kannte der Du bezogst dich auf den Dolph Lundgren, glaube ich.
Ja.
Und dann kannte der Wangeleine das nicht.
Der Kuba kannte Henry Rollins nicht. Doch, der Kuba kennt Henry Rollins. Wer kannte wen nicht?
Ey, Johnny Mnemonic kannte irgendjemand nicht.
Den ganzen Film kannte jemand nicht. Ja. Ach, naja. Gut, aber das soll ja heute nicht unser Thema sein. Halt, du machst die. Guck mal, ich habe hier unten extra schon fertig formatiert. Ich schreib mal hier.
Ah, okay.
Weißt du, weil das ist nämlich das ist die Geschichte, warum ich gern den Shownote-Bot hätte, damit man genau diesen HTML3-Rotz nicht von Hand machen muss.
Ich verstehe.
Und jetzt ist es nämlich immer noch falsch.
Okay, dann tu mir doch bitte den Gefallen und nimm diesen Link.
Ja, ich mach's.
Schneide ihn aus und füge ihn dahin.
Und ich werde Go lernen und mir einen Bot schreiben, der das tut. Das soll nämlich...
Go low.
Go low, genau. Ach, heute Mittag haben wir im Podcast Brunch ein Buch gesehen.
Um Vegan Brunch.
Ach, alles Podcast, Vegan, Brunch und alles dasselbe. Golos, Moa, ich bin ein bisschen Kuba-Freund, aber ja, er wird es noch erzählen. Ich glaube, er hat ein Foto gemacht. So, jetzt wissen wir, wie man Sprachen lernt. Jetzt wissen wir, welche Filme man hätte gesehen haben sollen.
Genau, wir waren bei Filmen mit Johnny Mnemonic. Toller Film.
Ja, immer wieder großartig. Schön.
Habe ich auch lange nicht mehr gesehen, bestimmt 5, 6 Jahre schon nicht mehr.
Ich auch sehr lange nicht und dann bin ich, was hatte ich davor noch geguckt? Erst Fünfte Element und dann Johnny Mnemonic innerhalb von 2 Tagen. Und jetzt im Moment bin ich so ein bisschen auf dem Wargames-Trip.
Oh ja, habe ich auch schon lange gesehen.
Wargames mal sehen möchte.
Hast du denn schon Brasil gesehen?
Brasil? Nein, der sagt mir nichts.
Das ist auch ein Film, von dem der Tim Pritlove ganz oft spricht, als einer der Filme, die er für unverzichtbar hält, sie zu schauen. Und dann habe ich mir das mal reingetan vor einiger Zeit. Und es war schon sehr, ich will nicht sagen schlecht, aber es war halt mal was anderes.
Also, im positiven oder im negativen Sinn?
Ja, es ist halt so was Eigenes, ne? Das ist so britisch, also wirklich stark britisch. Ist aus 83, glaube ich.
Ich sehe es gerade hier.
85. Und, oder 85. Und dreht sich halt auch, spielt sich auch in einer Gesellschaft ab, die sehr, wie sagt man denn, orwellisiert daherkommt.
Okay.
Und, aber die Absurdität dieses Films ist halt schon sehr grandios. Schauen wir einfach mal an. Ich will da jetzt nicht zu viel erzählen, aber.
Ja, ist sowohl in der Themen- als auch in meiner Anschauliste bereits drin. Was Herr Pritlove aber auch empfohlen hat, das war der Film Man from Earth. The Man from Earth.
Den kenne ich jetzt gar nicht.
Über den darf man nichts erzählen, sonst macht man kaputt. Er dauert auch nicht so lang, zumindest kommt er ihm schnell vor, 89 Minuten. The Man from Earth muss man einfach ohne weitere Informationen mal gesehen haben. Und für mich funktioniert bei dem Film sogar die Tonspur. Also ich habe aus dem Film die Tonspur extrahiert und manchmal höre ich mir die dann halt quasi als Hörversion dann zum Einschlafen an.
Okay.
Und es ist einfach schön. Ach, nichts drüber lesen oder so, einfach angucken.
Okay, ich bin schon, kennst du das, wenn der Finger zuckt über so einen Link? So ist es gerade bei mir.
Ja, also dann blendet halt Handlung aus. Also.
Ja. Ne? Nee, ich lasse das jetzt. Wir wollten ja eigentlich über was ganz anderes sprechen.
Genau. So, wir sind ja hier seriöser Qualitäts-Content-Podcast. Deshalb gehen wir jetzt auch sofort. In Minute 10 beginnen wir mit dem eigentlichen Thema, das Knowledge Camp.
du möchtest bestimmt gerne wissen, was denn ein Knowledge Camp überhaupt ist.
Ich würde lügen, wenn ich ja sagen würde, denn ich weiß ja, was es ist. Ich habe ja letztes
Jahr. Aber die Hörerschaft möchte doch sicher den Informationsgewinn.
Ja, erzähl, was ist es? Um was geht's?
Ein Knowledge Camp ist eine etablierte Veranstaltung, die mir im Hackerspace Saarbrücken Hexa schon seit einigen Jahren durchführen. Genauer gesagt habe ich es mal rausgesucht. Das erste war am 6. April 2013. Und es ist ein mehrstündiges Zusammenkommen, wo eigentlich Lightning Talks stattfinden. Also kurze, prägnante Vorträge à la Couleur. Also man wird da nicht beschränkt auf IT oder technische Themen, sondern man kann prinzipiell alles von sich geben, wovon man ein bisschen Ahnung hat. Das war auch der Untertitel von Anfang an dieser Veranstaltung. Leute mit Ahnung erklären kurz Dinge.
Ja.
Ja.
Da erinnere ich mich sogar an einen Flyer.
Genau, das stand da auch zwischendurch mal auf den Flyern drauf. Ist auch immer sehr gut besucht. Meistens gibt es so zwischen 5 und 10 Vorträge. Die dauern jetzt bei uns meistens etwas länger als so Lightning Talk Formate, die zum Beispiel beim Kongress sind das so 5 Minuten. Bei uns ist das meistens so begrenzt auf 15 Minuten. Wir sind aber jetzt auch nicht so böse, wenn es dann 20 sind, ne? Aber es ist ausdrücklich nicht dafür gedacht, dorthin zu kommen und 2 Stunden über das neue Framework, das man geschrieben hat, zu philosophieren.
Wenn ich von der Webseite zitieren darf, ein Knowledge Camp ist eine offene Veranstaltung, bei der sowohl Mitglieder als auch Besucher dem Publikum ein beliebiges Thema im Rahmen eines 15- bis 45-minütigen Vortrags vorstellen können.
Ja, gut, also... Wie gesagt, ich habe hier jetzt gerade noch so eine Beschreibung von vor 3 Jahren, da stand nochmal, sollten sich an einem Rahmen von 15 Minuten orientieren.
Ich denke, es kommt aufs Thema an. Also
kommt aufs Thema an.
Ich konnte ja erfreulicherweise letztes Jahr durch euren YouTube-Stream dann auch aus der Ferne teilhaben.
Warst du vorher schon mal bei einem?
Nein. Ich war wenige Monate vorher, war ich überhaupt zum ersten Mal bei euch. Und ich weiß gar nicht, wie mich dann, vermutlich weil Golo, die Werbung für das Event dann erreicht hat. Und das habe ich dann auch noch relativ spät erst mitbekommen, dass es ist. Ich glaube sogar an dem Tag erst. Und dann habe ich dann aber mir die Streams angeschaut.
Ja.
Oder den Stream. Es gab ja am Anfang doch halt nur so ein 7 Stunden langes Plop.
Ja, genau. Ich sehe gerade, das war ja schon 2018. Das war ja gar
stimmt,
nicht letztes
das war,
Jahr
stimmt,
zur Winterzeit.
Stimmt. Das war im Januar.
Ja, das war am 27.01.2018.
Ja. Wo ich jetzt auch persönlich, aber da möchte ich jetzt nicht drin sprechen, aber ich glaube, so ein Januartermin ist doch auch irgendwie interessanter als im Dezember, wenn die Leute Weihnachtsfeier müssen und vielleicht noch irgendwelche Jahresendgegner zu bekämpfen haben, oder?
Ja, wir werden es sehen. Also ich glaube, der erste ist noch im Rahmen. Also bei mir ist ja tatsächlich immer der November deutlich schlimmer als der Dezember. Weil im Dezember, da habe ich jetzt gar nicht so viel. Also vielleicht gehe ich dem mal ein bisschen aus dem Weg, aber
wir haben das Thema vorher auch gehabt. Also ich habe jetzt meine Jahresendgegner auch auf Oktober und November vorverlagert, weil ich halt im Dezember so viel Klein-Klein machen muss.
Genau.
Und wenn dann halt kein Klein-Klein kommt, und das ist ja immer so unangekündigtes Klein-Klein, wenn dann halt kein Klein-Klein kommt, naja gut, dann würde ich halt zum ersten Mal überhaupt im Dezember eine ruhige Kugel schieben können. Ich gehe nicht davon aus. Aber trotzdem so die Wochenenden sind, man muss mit der Oma auf den Weihnachtsmarkt, damit das Kind sein Nikolausgeschenk kriegt oder solche Geschichten. Deshalb, im Januar hat man halt irgendwie gefühlt eh nichts zu tun. Im Januar hat man kein Geld, weil die Versicherungen alle abgebucht haben und man hat nichts zu tun, weil hat ja keiner Bock, sind alle noch vollgefressen von Weihnachten. Das wäre jetzt so meine Überlegung, aber...
Auch dazu ein Tipp. im Monat einen festen Betrag wegüberweisen, den man dann zum Ausgleich dieser Einmaljahreszahlungen.
Ich habe das Beispiel nur aus der Historie raus.
Okay.
Irgendwann lernt man dann ja auch solche Dinge geregelt zu bekommen.
Also um mal kurz jetzt diese Daten doch klar zu kriegen, ne? Das ist, man kann nicht sagen, dass das Knowledge Camp generell dazu tendiert, in Monat X oder Monat Y stattzufinden. Das erste war an einem 6. April, dann gab es eins am 22. März, 24. Mai, dann gab es eins im August.
Also ist es jetzt eher Zufall, dass es jetzt noch in
der... Ja, es ist halt jetzt so.
Mhm, okay. Ja.
Das wäre übrigens haben wir das Datum überhaupt schon gesagt? 1.12.
Genau, ja.
Also der Samstag nächste Woche.
Also wenn ihr das hört, vor 2 Wochen. Oder so. Also wir reden von 2018.
2018 natürlich, genau. Das heißt, es gibt dann immer noch die Chance mit dieser Zeitreise. Wir haben das ja sogar in der Hausordnung bei uns verankert. Ne? Ich weiß nicht, ob du das schon mal gelesen hast.
Mit Zeitreisen habe ich noch nichts gelesen.
Mit Zeitreisen.
Nee, ich bin mal sicher, ich hätte die Hausordnung gelesen und fand sie interessant, aber von Zeitreisen ist mir jetzt nichts mehr im Kopf.
Wir haben jedem Mitglied auferlegt, dass wenn ihm zur Kenntnis gelangt, dass Zeitreisen eine praktisch durchführbare Methode sind, dass er dann zurückzureisen hat.
Zu dem Mittwoch,
an dem er eingetreten ist, um die restlichen Hacker davon in Kenntnis zu setzen. Da das bis jetzt noch nicht passiert ist, gehen wir einfach davon aus, dass der Technikkultur Saar e.V.
keine Zeitreisenden.
Einfach nicht so lange besteht.
Ach so, okay.
Ja, weil dann gibt es ja keine Mitglieder mehr.
Okay.
Ja.
Das wäre aber schade.
Das wäre schade, aber es geht im Moment erstaunlich ja gut bei uns. Also da bin ich auch mal gespannt, wie viele Leute noch gezogen werden am Samstag. Einerseits hoffe ich natürlich wieder auf volles Haus. Andererseits wäre es natürlich auch schön, wenn es gemütlich ja, oder wenn man eine Räumlichkeit hätte, wo man das noch gemütlich mit vielen Leuten abhalten kann.
Ja.
Weil du weißt ja,
ich habe es im Stream mitbekommen oder konnte man es doch vorstellen. Und
der Hans, Kuba war da, ne?
Und Hans vor allem danach im Chat mitbekommen. Und war dann irgendwann, also ich meine, es hat sich dann ja auch hingezogen. Es war dann ja irgendwann, also da jetzt dann halt zu Hause 6 Stunden Stream mitzugucken, ist halt einfach mal was anderes als 6 Stunden dann halt in dem Raum zu sitzen.
Ja, klar.
Und sich gegenseitig dann irgendwann zuzustinken. Oder so.
Mach doch ruhig.
Jetzt mache ich die Veranstaltung gerade schlecht.
Krieg schon Kongress, alles retour.
Ja, oder am Samstag. Also ich kann dir immer noch vor, da hinzukommen.
Ja, das ist doch gut.
Ich habe sogar vor, was zu erzählen.
Bringst du vegane Currywurst mit?
Nee, das ist ja der Anna.
Ja, aber trotzdem, der könnte dir mitgehen. Oder kommt der auch?
Wir haben noch nicht drüber gesprochen.
Ach so.
Aber
ich dachte, wir hätten heute in der Landwirtschaft drüber gesprochen.
Er war ja nicht da. Er hat sich kurz hier gelehrt. Um 5.
Okay.
Der war
durchgekocht. Darf man in seinem Alter auch mal machen?
Der war durchgekocht. Der hat jetzt drei Tage gekocht.
Ich würde, vielleicht könnten wir kurz die Themen, die da anstehen für nächstes Wochenende, mal durchgehen. Ich habe es auch noch nicht alle gelesen. Das heißt, wir könnten das jetzt mal zusammen machen. Auf der Themenliste für das Knowledge Camp 2 2018.
Gucken wir im Etherpad oder gucken wir auf der Website?
Ah, differiert das?
Ich wollte nur sicher gehen, dass wir die gleiche Liste vorlesen.
Ich bin jetzt gerade... ich bin jetzt gerade auf der Website.
Okay.
Auf der da stehen 3, 6, 8 Themen.
Ich suche gerade den Link zum, da ist er, zum Pad. Jetzt habe ich den Muck gemutet, ich habe es knacksen gehört.
Nee, ich bin voll da.
Okay.
Das Knacksen war, glaube ich, dass du auf deine Enter-Taste gehauen hast.
Nee, das war 2 Sekunden vorher. Okay. So, was haben wir hier? Ja, doch. Kommt hin.
Ja. Also, da steht hier zuerst Kubernetes, ein Überblick.
Da hat der Christoph vorher gesagt, ah, interessant. Ich habe mir gedacht,
Also, Kubernetes ist ein Orchestrierungswerkzeug für.
Ach, das ist die Geschichte, die du letztens.
Container.
Ah, das war die Ansible für Container und. Ah.
Ja, also quasi hast du eine Infrastruktur, so Pods, auf denen verschiedene Container laufen, die in beliebiger Art und Weise skalieren können. Also das ist quasi so das nächste Ding nach Docker. Also wenn du mit Docker jetzt irgendwie schon mit deinen einzelnen kleinen Services viel machst, dann kannst du Kubernetes hernehmen und kannst das Ganze in groß skaliert machen. Und der Kubernetes Master, der fährt dir dann deine Container hoch und runter und load balanced und macht alles Mögliche.
OpenStack für Docker.
Ja, ich kenne halt OpenStack nur vom Namen her, deswegen kann ich da auch nichts zu sagen.
Ich auch, aber man kann ja so machen, als wüsste man.
Ah, okay.
Okay.
Dann gibt es da
sortiert.
Demoszene, 4K Intro Basics.
Ja, da bin ich interessiert.
Ja, ich auch. Wobei der Micha schon gemeint hat, ajo, es wäre am Horizont ein Termin erschienen, den er vielleicht wahrnehmen müsst. Und ich bin trotzdem voll der Hoffnung, dass er das machen wird.
Als nächstes Thema steht auf der Liste, wie programmiert man einen Quantencomputer? Ah ne, das ist jetzt die andere Liste. E-Technik, Spannungsabfall-Tooling. Das klingt so, als wäre es ein Thema von dir.
Eigentlich nicht. Steht das auch im Pad?
Nee, im Pad steht das nämlich nicht. Deshalb habe ich gesagt, Quantencomputer.
Ja, das wundert mich nämlich jetzt gerade, weil ich kann mir auch gerade da nichts drunter vorstellen, weil der Einzige, der mit E-Technik außer mir noch zu tun hat, ist der Chris. Und ja, der macht das nicht.
Vielleicht steht das auch einfach nur da, um die Leute zu locken.
Dann hätte man es jetzt quasi verkackt.
Nö. Dann hören die Leute 2 Wochen später, dass sie sich hätten können sparen, hin sie gehen.
Also ich bin ja gespannt. Ja, ich bin ja gespannt. Vor allem, da der Spannungsabfall ja heute nicht mehr Spannungsabfall genannt werden darf.
Da war nicht?
Nee, das ist der Spannungsfall.
Ah. Also wie die Schieblehre und die Messlehre.
Messschieber.
Schieblehre, Pleivo.
Weil eine Lehre lehrt und hat keine Skala zu messen, sondern mit einer Lehre überprüfst du ja nur die Maßhaltigkeit eines Werkstücks.
Ja. Und warum herrscht der Spannungsabfall
keine
Spannungsabfall?
Weil er nicht irgendwo von irgendwas anderem abfällt. Von mir aus, ich sah immer noch Spannungsabfall. Aber das wird halt hochgehalten in der akademischen Welt, dass das Spannungsfall heißt.
Spannungswertabfall wäre dann vielleicht auch korrekt.
Oder auch Volt-Drop. Das ist ja schön verenglischt. Ja. Der Volt-Drop.
Volt-Drop.
Ja, das sahen die Dampfer gern bei ihren Akkuträgern. Da haben sie früher immer drauf Wert gelegt, dass die Akkuträger einen möglichst geringen Volt-Drop haben.
Ja, dann ist ja, kann auch nichts passieren.
Nee.
Ja, und ein Netzwerk herrscht ja eigentlich Netz und nicht Netzwerk.
Oh, wo kommt denn das Brummen da jetzt gerade her?
Hört man es doch?
Ja.
Schade.
Jetzt weg.
Ja, jetzt berühre ich auch mein Display. Ich habe hab mal mein Netzteil nochmal ingestochen.
Ah ja.
War ich noch bei 16, aber gut.
Ist ja, wir sind ja fast fertig.
Ist ja, ja, ist ja gut. So, ich habe Strom nochmal rausgezogen, am Brummdach nichts. Das reicht. Gut, also Spannungsabfall-Tooling, Spannungsfall-Tooling, Volt-Drop-Tooling.
Dann gibt es als nächstes hier, wie programmiert man einen Quantencomputer? Das würde mich auch interessieren.
Da bin ich auch gespannt, wobei es kann auch ein ganz, ganz kurzer Vortrag sein, in dem er hat gesagt, I gar nicht, weil die gibt es nicht.
Doch, es gibt, also es gibt ja so, sage ich mal, mit die größten haben, glaube ich, 40 Qubits, die sie gebaut haben im Forschungsumfeld.
40 schon?
40, ja.
Ui. Ich habe schon lange kein Technology Review mehr gelesen.
Da habe ich übrigens auch einen Link für dich. Eigentlich ist es jetzt Cat-Content fast, aber das ist wirklich es wert, sich anzugucken. Hat YouTube mir gestern Abend empfohlen. Quantum Mechanics Animation Explaining Quantum Physics.
Okay.
Und
auf Basis
es
von Katzen.
Ist eine super schlechte Animation. Also der Filmchen ist eigentlich ganz cool, weil es wirklich schön viele Sachen so aus der Quantenmechanik auch für Leute wie mich erklärt.
Ja, komm her mit dem Link.
Ja, ich habe nur Angst, es nochmal falsch zu machen. Da.
Da.
Ah, das ist ja jetzt wahrscheinlich auch völlig falsch, oder?
Ja, wieso?
Das gehört ja jetzt zum Part Knowledge Camp, wo ich das drin gepostet habe.
Ja, und darüber schwätzen wir ja auch gerade.
Okay.
Geht ja auch ein bisschen, brauchst nichts zu tippen. Komm, hör auf.
Okay.
Immer Copy-Paste von YouTube, was der Bot dann später auch automatisch macht.
Ja.
Nee,
auf jeden Fall, wenn du mal kurz draufklickst, siehst du schon in dem ersten Bild
diese hässliche, um den Titel rauszukopieren, und da dachte ich mal schon,
diese hässliche Schrödingers Katze, ne?
Passt jetzt aber vielleicht auch nochmal zum 4K-Demo, zum 4K-Intro-Programmieren-Ding.
Könnte sein, ja. Auf jeden Fall diese scheiß Katze, die siehst du halt in dem ganzen Video immer in saudumme Posen da rumstehen. Also großartig. Allein wie der Katz sollte man sich das anschauen.
Ja, die guckt sich den Voidrop an, sehe ich hier gerade.
Ja.
Ja. Die tut doch ganz schön rum. Ja, nett.
So, ich guck wie geht's denn dann weiter?
Ich muss hier schuschen. Mehr Männerschnupfen ist ja auch nicht ganz rum.
Dafür haben wir uns aber schon gut geheilt und uns noch nicht gegenseitig bemitleidet.
Weiter geht's jetzt laut beiden Listen mit Kryptowährungen am Beispiel von Nimic.
Hast du schon mal Nimic gehört?
Ich wollte gerade sagen, von Nimic habe ich ja noch nie gehört.
Ich auch nicht.
Naja, dann wird sich jetzt ja nächste Woche ändern. Nimic.com. Unleaching.com.
Was ich aber gehört habe,
dass
aber die Bitcoin nochmal gefallen sind wie Sau.
Können die noch fallen?
Ja, offensichtlich.
Sind die jetzt an VW-Aktien gebunden, oder?
Also auf jeden Fall sind sie wirklich sehr, sehr tief gefallen, sodass ich mir jetzt überlegt habe, da nochmal voll inzusteigen, nachdem ich jetzt schon den ersten,
wie tief
den ersten Hype, 3000 Euro.
Ui.
Und nachdem ich auch mal die Erfahrung machen wollte, wie es ist, so am Peak inzusteigen.
Ja.
Und dann alles den Bach runterlaufen zu sehen, wäre das jetzt eigentlich die Möglichkeit.
Hast du Geld bei 12.000 ausgeben?
Ja, ja, 13.060.
Krass. Ich hatte auch schon mal Bitcoins gekauft, da haben sie aber noch 7 Dollar gekostet.
Ja, ich habe auch schon Bitcoins gehabt, da haben sie unter 5 Dollar oder so gelegt. Und
da hast du beim Kauf von einem Bitcoin hast du noch 0,1 Bitcoin Begrüßungsbonus dazu.
Ja.
Und ich weiß nicht, wo die Festplatte ist, wo dieser scheiß Bitcoin drauf
ja,
ist.
Wird willkommen sich ja selbst im Club.
Das wird sich ja selbst heute noch lohnen.
Ja, also meine wären noch so etwa 1.000 Euro wahrscheinlich wert, die ich mir damals für, weiß nicht, 20, 15 Euro oder so kaufen.
Krass, ne?
Naja, aber ich finde auch, ich habe alle Platten, die ich daheim liegen habe, habe ich nochmal angestöpselt mit komischen Adaptern, die ich irgendwie gefunden habe.
Ich habe ich auch, und da habe ich dann ganz abstruse Dinge gefunden. Da habe ich mich, also hat man alles auf seinen Platten irgendwann mal.
Ja. Katastrophal.
Naja, ich habe die Platten dann mal leer gemacht.
Mit Nimic wird alles besser.
Ja, womit Achwat besser gehen soll, das hat der Golo mir geschickt. Jetzt finde ich den Link aber nicht mehr, aber vielleicht hat er auch im Chat geschickt gehabt vor ein paar. So ein Krypto-Dingsi, bei dem, also ein bisschen Mischung aus Kryptowährung und City at Home. Mhm. Es hat eine Währung, bei der man dann halt durch die Berechnung gleichzeitig auch noch einfach wissenschaftliche Berechnung macht. Also das, wie gesagt, hat CT Atom, ein bisschen Distributed Computing Scheiß. Und da hängt halt irgendein Misch noch mit dran, weswegen man da dann wie man dran halt dann gleichzeitig Geld generiert, während man für irgendwelche Forschungsnetzwerke irgendwelche Zeug dann berechnet.
Mhm.
Aber ich finde den Link jetzt leider nicht. Dann
okay,
werde ich
klingt für mich jetzt auch irgendwie nicht so sinnvoll.
Och, das ist, ja, ich weiß es nicht, aber Social Coin, ich weiß es.
Ich habe ja mal bei Seti at Home mitgemacht.
Ja, hat man das, hat das nicht jeder.
In den frühen 2000er Jahren.
Ja, als das noch Hype war.
Ja.
So Ende 90, Anfang 2000. Jo, hat man halt gemacht. Damals hat zu der Zeit haben die Eltern ja noch den Strom bezahlt.
Gibt's das noch?
Seht ihr Atom? Ich könnte mir das vorstellen. Warum denn nicht? Jo, ne?
Hm. Also ich hatte noch kein DSL, glaube ich, damals, als ich das gemacht habe.
Da war gerade so, das war so die Zeit der ISDN Flatrate.
Ich hatte nie ISDN. Ich bin von einem 56K Modem direkt auf DSL 768K hoch.
Uiuiuiui.
Mhm.
Ja, ISDN, ich sehe deine Nummer.
Ja.
Ich habe die Atomo verlinkt. Ja, das andere Ding, es klang jetzt nicht komplett uninteressant, aber es war nicht interessant genug, dass ich mal gemerkt habe, wie der ist, aber so geht man mit vielen Dingen. Ich freue den Golo mal nochmal. Dann kann ich sie in der Show nutzen einfach, dann guck mal halt in ein paar Wochen nochmal rein. Vielleicht ist es dann ja drin.
Jo.
Ja, also Kryptowährung am Beispiel von Nimic, da bin ich...
Genau, dann würde ich mal sagen, das nächste, da kennst du dich vielleicht ganz gut mit aus. Das ist nämlich Best Practice Virtualisierung Proxmox Freenas ZFS 10 Gigabit.
Ja, das würde aber nur vielleicht stattfinden.
Achso, ich denke, du kämpfst.
Und da steht seit einer Woche ein vielleicht davor.
Ach
ein
so,
großes
wo,
vielleicht.
Wo dran hängt's denn?
An Dingen.
Oh, weil ich wollte nämlich immer schon mal wissen, was Proxmox ist.
Proxmox ist einfach eine GUI für KVM. QEMU KVM.
Ah.
Also Proxmox ist eine Debian-basierte Distribution, die darauf ausgelegt ist, zu virtualisieren. Und die bauen halt um QEMU und KVM und auch Linux-Container bauen sie dann halt die Dinge drumherum, die man halt gerne in einem Virtualisierungscluster hätte.
Okay.
Also zum Beispiel eine vernünftige Web-GUI mit einer HTML5-Konsole für die Server, mit der Möglichkeit, die Maschinen zwischen den einzelnen Cluster-Nodes zu migrieren. Kannst auch Storage Migration durchführen, wenn du zum Beispiel Ofen neues NAS oder SAN dann halt ziehen willst oder auf andere Platten oder in ein anderes Format. Wenn du vorher zum Beispiel irgendwann mal gedacht hast, QCow wäre der geile Scheiß und da hättest du jetzt gern stattdessen aber doch lieber die Daten in RAW und in QCow. Und Proxmox bietet auch direkt ZFS mit. Also wenn man jetzt zum Beispiel Debian mag und man hätte gern ZFS und will von ZFS booten und dann ist es die angenehmste Variante, einfach Proxmox zu installieren, hinterher den Proxmox-Scheiß runterzuwerfen und das Debian-Repository mit inzubinden, beziehungsweise ist eh schon ingebunden. Und dann hat man halt ein von ZFS bootendes Debian. Weil es ist halt ein Debian. Natürlich haben die Proxmox-Leute dann halt einen etwas cooleren Kernel, weil sonst wäre ZFS nicht schon drin und verschiedene andere Sachen, die man halt für Virtualisierung braucht, halt auch nicht. Ob das jetzt so die Wunschinstallation für ein Notebook wäre oder sowas, kann ich mir nicht vorstellen. Weil wahrscheinlich andere Sachen, die man um Notebook zum Beispiel gern hätte, wie vernünftigen Sound, kennst die Problematik, vermutlich im Proxmox nicht im Kernel direkt mit drin sind.
Okay.
Aber Proxmox ist der Hypervisor meiner Wahl seit 2005 oder so.
Okay.
Davor hatte ich halt auch mit KVM und QEMU virtualisiert, aber damals noch mit libvirt. Weil, klar, man kann das Zeug auch tippen. Ja, den ganzen QEMU-Krempel, aber man möchte es halt nicht. Und vor allem nicht, wenn man dann halt 20 VMs hat oder so. Man will nicht mit iSCSI-IDs um sich rumwerfen und solche Geschichten. Da hätte man gern eine GUI.
Gut. Klingt interessant. Bin ich wahrscheinlich eh raus aus dem Thema, weil das ist mir schon nochmal zu, da habe ich noch zu wenig mitgemacht in meinem kurzen Dasein.
Ja, da geht's halt, also diese Thematik ist halt tatsächlich nur für Administratoren interessant, die halt Dinge virtualisieren wollen oder müssen. Ne? Also niemand wird sich das anhören und sagen, oh, das klingt interessant, das mache ich auch. Wobei 4K-Intro-Programmierung vielleicht schon eher.
Ja.
Ne? Genau. Weil das halt Dinge sind, die macht man halt, weil man jetzt gerade Interesse daran hat. Virtualisieren tut man dann, wenn man virtualisieren muss. Aber ich denke mal, der eine oder andere Admin kommt ja auch dahin und die kennen halt möglicherweise bisher ausschließlich VMware. Und ja.
Jo, ich kenne ja auch nur VirtualBox und gut, VMware habe ich auch schon mal benutzt in grauer Vorzeit. Ansonsten den Hyper-V, weil ich gerade auf Windows 10 sehr viel unterwegs bin.
Und das sind jetzt ja halt Hypervisor, die du auf irgendwelchen Clients dann halt benutzen durch, damit du halt dann mal gerade ein zweites System noch starten kannst. Und hier schwätze ich halt dann eher von...
Ja, Hyper-V aber nicht. Hyper-V ist schon auch Low-Level Hypervisor.
Ja, klar. Aber du benutzt es halt auf deinem Notebook oder auf deinem Desktop-PC.
Ja, ich benutze es ja nicht in dem Sinne, sondern Windows 10 bringt das Ding ja mit und läuft auch selber dort drauf.
Ja, halt. Ja, genau. Nur hier diese Proxmox und VMware und sowas geht jetzt eher drauf, ich bin eine Firma, ich brauche 15 Server, aber ich will mir nur einen kaufen. Also Virtualisierung, wenn man halt was virtualisieren will.
Mhm.
Und nicht Virtualisierung, weil also auf meinem Notebook kann ich halt dann auch, also ja, für die meisten Sachen benutze ich ja tatsächlich sogar VirtualBox auf meinem Linux-System.
Mhm.
Auch wenn ich ja in schöner und schneller und toller vielleicht QEMU benutzen könnte. Aber es gibt halt, wenn ich zweimal im Quartal mein Windows 10 hochfahren muss, damit die Buchhaltungssoftware funktioniert, ist halt ein VirtualBox drei Klicks und fertig. Und dann fahre ich ja auch nochmal runter und dann brauche ich den nochmal 2 Jahre nicht. Oder 2 Monate.
Genau.
Oder wie lange auch immer. Ja. Und wie gesagt, Proxmox ist halt eher dann so für Serverräume.
Ja.
Oder auch für Rechenzentren, weil es halt auch dann wirklich Clustering kann und solche Geschichten und HA. Und weil da werde ich gar nicht mal so drauf hingehen. Zielgruppe für den Vortrag wäre für mich dann eher jemand, der eh schon mit Proxmox arbeitet und sich dann Gedanken über Storage-Konzepte und sowas macht.
Mhm.
Weil der Dorf beschreibt jetzt halt dann eine Umsetzung, wie ich es jetzt danach schon ein paar Mal in echt angewandt habe, dass man dann halt mit gebrauchten Servern von 2012 oder so sich dann halt einfach mal was hinstellt, womit man von mir aus 15 Windows-Maschinen laufen lassen kann und einen Arsch an Terabytes an Storage betreiben kann. Mehrfache Redundanz hat, geile Performance hat und im Endeffekt dann halt aber nur 3.000 Euro hingelegt hat, also den Preis von dem Netzteil von einem neuen Server hingelegt hat. Und trotzdem kein Kompromiss in Gang ist. Ja. Da wird danach, ja, dann haben wir ja keinen Support für den Server, ja, aber wenn der Server gebraucht nur 200 Euro kostet, da habe ich mal halt 3 davon, dann habe ich 2 Server-Ersatzteile. Ne? Der Support von einem neuen Server kostet halt 700, also der Support von dem da zur selben Zeit neu gekauften Server, wie die gebrauchten Server jetzt entstanden sind, kostet uns immer noch 700 Euro im Jahr zum Beispiel. Und dann so Dinger, ja, die alten Server, die brauchen noch viel mehr Strom, ja, mit Sicherheit, aber wenn ein Server unter einer Konstellation, wie ich sie da jetzt halt dann präsentieren kann, 120 Watt benötigt, obwohl da gleichzeitig noch 12 Platten drin laufen, dann weiß ich nicht, wie viel Strom ein neuer Server noch sparen soll, damit es für eine Firma lukrativ oder für die Umwelt schlimm ist, wenn man das nicht so macht. Weißt du, wie ich meine?
Mhm. Gut, gut.
Weil vor 10 Jahren hatte jeder Arbeitsplatzrechner noch 300 Watt Warmluft produziert.
Ja, Minimum.
Und jetzt bist du halt dann, bekommst du angezeigt bei den Dingern über IPMI, was zu ziehen. Dann kannst du auf der USV noch immer gucken. Und dann kannst du das ja alles mal ein bisschen gegenchecken. Und wenn du dann bei 120 oder 150 Watt bist für einen Server, der dann halt 10 Windows-Maschinen betreibt und 12 drehende Platten beherbergt, ey, da kann ich nichts mehr sparen.
Also mein hier zu Hause laufender Server ist ein HP Microserver, der hat
nur ein 70 Watt Netzteil.
Ich weiß nicht, was der für ein Netzteil hat, aber ich habe es mir mal ausgerechnet, was er mit den vier rotierenden Platten, die 24/7 da drin rumrotieren, verbraucht oder mich kostet. Also es sind etwa, ich glaube, 216 Euro im Jahr waren so das, worauf ich kommen bin.
Ich hatte jetzt so 45 bis 60 Cent am Tag normalerweise. In dem Dreh.
Könnte man auch alles billiger haben in der Cloud.
Naja. Und gerade jetzt bei dem Microserver, der bei dir läuft, wenn du jetzt dann halt noch 5 andere Anwendungsfälle hättest im Haus, wofür du gerne einen Server betreiben würdest, und dann würdest du den Microserver mit Proxmox ausstatten und würdest du die 5 anderen Fälle auch noch gerade da drauf lehnen. Ne? Und machst dann von mir aus noch eine Surf-VM drauf, auf der du dich dann halt per XRDP verbindest oder sonst irgendeinen Scheiß. Und dann braucht er vielleicht 3 Cent mehr Strom am Tag.
Ja.
Aber er läuft ja eh.
Wobei ich den jetzt nicht nehmen würde, um ihn mit so einer high sophisticated Virtualisierungslösung auszustatten. Nicht. Weil das Ding ist nicht der Weisheit letzter Schluss.
Aber eben genau mit dem kannst du es aber machen und mit genau dem habe ich es auch schon gemacht. Also ich hatte früher, während meiner Selbstständigkeit, hatte ich halt recht viele, was die Rechneranzahl angeht, Kleinkunden. Ne? Also jetzt irgendein Heizungsbauer oder so, der kann 30 Monteure haben, aber die hucken nur zu dritt im Büro. Ne, dann ist halt für mich ein Kleinkunde, weil es sind halt nur 3 User. Die anderen 30 haben ja nichts von mir. Ne? Die 30 Monteure, die draußen rumfahren. Aber jetzt hast du 3 Leute in dem Büro sitzen und kannst halt auf Basis von so einem Microserver kannst du halt schlüsselfertig für 1200 Euro den was hinstellen mit einem RAID 5, was schnell ist, was toll ist, was Platz hat und was funktioniert. Also spätestens jetzt mit den aktuellen Microserver Generation 10, die kostet noch 300 Euro neu, rockst du da halt wirklich die Welt. Und früher mit den N54 oder so, ja gut, da war es halt dann irgendwann mit dem RAM eng gehen, weil du halt dann je nach Modell nur 4 oder 8 GB RAM reinstecken konntest. Ne? Mhm. Aber auch da hatte ich dann leider beim engen Kunden, da liefen dann halt dann tatsächlich 3 Windows VMs drauf. Da lief eine Windows XP VM und 2 Windows 7 VMs. Weil der wollte halt neue Buchhaltungssoftware einführen, deshalb mussten die halt eine Zeit lang parallel laufen. Und bevor die neue Buchhaltungssoftware fertig eingeführt war, hat er sich dann überlegt, er kauft sich ganz andere und dann liefen dann ja 3 VMs und 3 verschiedene Faktorierungen. Dann wurde es auch langsam. Was auf den Maschinen immer noch mitlief, wenn ich sie installiert hatte, war dann halt ein Mail-Server und ein File-Server und die hatte ich dann halt auch voneinander getrennt. Was nicht unbedingt notwendig gewesen wäre, man könnte ja einen oder selbig Server mitmachen, aber so hast du dann halt einfach auch dann ein Platt, auf der liegen halt die 12 Milliarden Files aus dem IMAP-Ding und auf dem anderen liegen halt dann einfach die Windows-Files, die er hat, und dann kannst du, bist halt ein bisschen flexibler. Also ich meine, Virtualisierung ist ja auch Splitten, ne? Und dann kannst du halt dann, wenn du den Windows-Server, wenn du den File-Server aktualisieren musst, weil du plötzlich eine neue Version von Samba brauchst, weil ansonsten Windows 10 am Motzen ist, und dann aktualisierst du halt den File-Server. Und lokaler Mail-Server beim Kunden im Haus, den musst du theoretisch eigentlich nie aktualisieren, solange es IMAP gibt. Weil da greift keiner drauf zu von außen, da kommt auch nichts von außen, der holt per was auch immer, holt er per Pop holt er die Mail bei T-Online ab oder irgend so ein Scheiß. Wenn du den Emo installiert hast, dann kannst du ihn nach 20 Jahren laufen lassen. Da macht ja keiner was dran. Und Und deshalb ist Virtualisierung dann halt auch eine Maschine zum Splitten. Also wenn du jetzt dann deinen Microserver im Keller stehen hast, dann hast du vielleicht für auch ähnliche Dienste drauf laufen oder Kopie im Mailarchiv oder sonst irgendwas. Vielleicht hätte man sowas dann schon gern gesplittet und dann bietet es sich halt schon an zu virtualisieren. Bei den DOR, das war jetzt halt wirklich dann gewerblich genutzte Dinger. Ich meine, klar, Microserver N54, der zieht halt nicht die Wurst vom Brot, ne?
Nee, das ist noch nicht dafür gedacht. Also bei
Bei einem Einzelhändler, der dann halt vorne an der Kassenrechner hat und hinten in der Werkstatt einen Rechner hat, der aber auch niemals die Backup-Platten tauschen wird, wenn ein Sascha sollt machen. Und solche Geschichten. Da bist du halt eigentlich schon froh, wenn du sowas in der Ecke stehen hast. Und
schon richtig.
Wenn das dann halt noch so machst, wie ich es jetzt heute machen würde mit ZFS und den ganzen Geschichten, dann kannst du über ZFS-Replikation, kannst dann halt über irgendwo hin, wo du per SSH drauf zugreifen kannst, kannst dann halt die Daten auch noch, wenn du willst, alle 5 Minuten replizieren. Und es wird dann ja auch nur repliziert, was sich geändert hat, weil ZFS ja halt dann einfach mal dankbarerweise wenig Unsinn macht. Und dann kannst du halt dann nach solchen Kunden, die sich im Endeffekt einen Scheiß um ihre Technik kümmern, kannst du so weit hinstellen. Und wenn sie dann halt in 4 Jahren anrufen, das geht nichts mehr, dann ziehst du irgendwo dann halt die USB-Blatt raus, auf der du dann halt den Replikant, von dem ihr im Zeug sagst, fährst du hin und dann machst du halt dein Ding nochmal ganz. Ja. Und auf Basis von Proxmox, der Installer ist halt toll, bist in 5 Minuten fertig mit installieren, dann kannst du das Ding, ja, steckst irgendwas an Festblatt dran, fährst in Proxmox hoch, steckst das ZFS-Ding sie dran und bist fertig. Und das funktioniert halt bei der 3-Mann-Firma genauso wie beim, wir haben jetzt im Moment irgendwas verschafft 160 Terabyte und durch die hohen RAID-Level und Replikationen und Backup-Server und sonst irgendwas quer durch, also an verarbeiteten Platten. Und im Endeffekt sind dann halt, ich weiß nicht, 30 oder 40 Terabyte an Nutzdaten. Mit denen funktioniert es halt genauso wie mit dem 3-Mann-Ding. Und es kostet dich halt, also skaliert halt einfach nur in, wie viel Geld gebe ich für Festplatten aus, weil ich größere brauche oder mehr. Ne? Ja, aber das wäre halt so. Jetzt hab ich ja schon fast alles verzählt, da brauche ich wirklich nicht zu kommen. So.
Mit dem Thema ZFS werde ich dich auch noch belämmern demnächst.
Aber, sehr gerne.
In einer nicht sendefähigen Weise. Der Microserver hat übrigens, um das der Vollständigkeit halber noch zu sagen, 150 Watt im Netzteil. Konntest du noch kaufen mit 200 Watt,
Welcher ist es denn?
HP ProLiant Microserver Generation 8.
Ah, die 8er, okay.
Genau, und der hat nämlich den großen Nachteil, dass du, wenn du vom 5. SATA-Port booten möchtest, geht das nicht. Du kannst aber über den SD-Karten-Slot booten.
Den er noch hat, der Generation 10 hat den leider nicht mehr.
Und dann ein Chainloader, der dir die SSD im SATA 5-Schacht bootet, damit du nämlich dein Betriebssystem nicht auf dem RAID verbunden hast. Naja.
Ja, gut. Sie haben nicht alles richtig gemacht bei den Dingen. Aber die Generation 8, die ging mir am wenigsten ab. Von denen haben ja tatsächlich nur einen einzigen verschafft.
Ja.
Und der hat mich so geärgert und genervt, dass ich die. Dann habe ich nochmal die alten gekauft, die N54er waren, glaube ich, die letzten aus der Serie. Und jetzt aktuell habe ich gerade meinen ersten Generation 10 in Betrieb genommen. Und von dem bin ich eigentlich recht angetan.
Der 10 sieht gut aus, den gab es noch nicht, als ich mir den 8er gekauft habe.
Jetzt ein Jahr oder so gibt es
die. Dieses Jahr,
ja. Und die kostet mittlerweile 305 Euro.
Kostet genauso viel der 8er, ja. Meine hat auch.
Und die haben wieder zwei PCI-Express-Slots. Der 8er hat ja nur einen PCI-Express-Slot.
Gut, das Ding ist bei mir nass, ne? Weißt du, das ist einfach.
Plus
bisschen Krempel hier und da.
Ja, für daheim, für privat, egal, aber jetzt für richtig, ne, da hast du jetzt ein Gerät, da passen dann halt vier rotierende Platten drin, dann machst du viermal 3 Terabyte WD Queen drin, die kosten wenig und gehen nicht kaputt.
Red, habe ich.
Auch okay, ne, aber es sind halt drehende Platten, jetzt machst du gern Red 5, damit es egal ist, welche 2 Platten kaputt gehen dürfen. Und dann wird das Storage ein bisschen langsam. Und dann steckst du dir noch auf PCI Express steckst du eine SSD drin und die macht dann halt einen Cache.
Mhm.
So, So, und dann hast du geile Redundanz bei geiler Performance. Weil du hier nicht jeden Tag alle Pornos von deiner Platte lädst.
Niemals.
Weißt
So.
du? Wie dem auch sei.
Dann haben wir das ja auch erschöpfend, erschöpfend erarbeitet.
PFS, Porno-Byte-File-System. So. So, beim nächsten weiß ich weder, was das ist, noch wie es aussprechen. Also bei dem Godo Erzählung.
Ich würde sagen, Scene-Tree-Based Programming mit der Godot-Engine.
Ach, Godot.
Die Godot-Engine ist eine freie Spiele-Engine. So viel weiß ich,
An Französisch hatte ich jetzt
ohne
gar nicht gedacht.
nachzugoogeln. Und damit erschöpft sich auch mein weiteres Wissen absolut.
Ach. Ah, die ist ja. Die ist ja süß. Die erzählen Object-Oriented API with Language Options such as GDScript, Visual Script, C-Sharp, C++. Aber die Schleifen machen sie durch Inrücken, wie bei Python, sagen kein Klammern. Das schreiben sie aber nicht drunter, weil das wäre ja abschreckend. Aber ich finde es schön.
Also ich kann halt zu dem Thema Spiele-Engines genau nichts sagen. Also ich kann da einfach genau nichts Sinnvolles von mir geben
Also
zu dem
ich
Thema.
find's interessant.
Ja, ich finde es interessant, aber ich kann halt null Berührungspunkte, null Erfahrungen. Deswegen bin ich gespannt, was da kommt.
Ich mach's jetzt mal in die Shownotes drin. Die ganze Proxmox-Sachen haben wir jetzt hier nicht drin,
Nee, da
ne?
habe ich ja nur verzählt und ich war ja so geflasht von dem Informationssturm.
Entschuldigung.
Nee, es war ja gut, fand ich ja gut.
So, Proxmox machen wir jetzt mal noch drin, damit wir nicht nur drüber geschwätzt haben.
Und HP ProLiant Microserver Generation 8 machen wir auch noch in
Ja,
10.
egal welche Generation, aber er kommt auf jeden Fall drin. Von Proxmox, das ist jetzt Proxmox VE, das ist nämlich das Virtualisierungsenvironment, aber es gibt da von Proxmox auch noch ein Proxmox Mail Gateway, das wurde vor kurzem Open Source oder war es früher schon und jetzt ist es dann kostenlos gehen oder ja, also es kostet jetzt auf jeden Fall nichts mehr. Uns ist, glaube ich, oben drauf Open Source. Proxmox kann man übrigens auch benutzen ohne Subscription direkt. Man hat dann halt nur keinen Support. Ja, da gibt es halt noch eine Mail-Engine, mit der man die hängt man einfach zwischen das Internet und sein Mail-Exchange, also sein
Open
Postfix-Server, was immer.
Exchange Server oder was weiß ich.
Ja, oder Postfix oder was auch immer. Und die macht dann halt ein bisschen Virus, ein bisschen Blacklist, ein bisschen Zeugs. Also gibt es ja auch einige kommerzielle Anbieter. Und vergesse, wie das Hash, was Google gekauft hat. Ja,
Ja,
egal.
das hat neulich noch einer gesagt. Ich habe es aber auch wieder vergessen.
Ja, man muss sich nicht alles merken. Unsere Firma hat das früher sogar genutzt und seit Google das halt hat, nicht mehr. Ja, dieses Proxmox Mail Gateway wurde mir berichtet von jemandem, der es jetzt vor kurzem ausgetestet hätte. Wäre auf jeden Fall mal ganz nett. Es nervt nicht, es zickt nicht und es bringt auch ein bisschen was. Ob andere Dinge mehr bringen oder ob es auch in irgendwelchen Extremsituationen noch was bringt, konnte man jetzt nicht sagen, aber es ist einfach und schön einzurichten und es erfreut.
Ah ja.
Das, ja. Aber ich habe jetzt einfach mal Proxmox, die Firma, komplett verlinkt. Ich denke, da wird sich dann ja jeder dann irgendwie sein eigenes Bild machen können. Was haben wir noch? Die Microserver, ZFS und FreeNAS. Die können
Und
wir.
wie unwahrscheinlich ist es jetzt, dass dieser Talk von dir dort stattfinden wird?
Mittelunwahrscheinlich. Also ich gehe immer noch davon aus, dass ich komme, aber ich sah ungern. Ich gehe davon aus, dass ich komme, wenn ich mir nicht 100% sicher bin.
Okay.
Also ich lasse Leute lieber, ich bereite Leute lieber mal drauf vor, dass ich nicht komme. Dann freuen wir uns alle, wenn es doch klappt. Als sage ich jetzt da, ich probiere, dass es klappt. Es liegt nicht in meiner Hand, aber ich gehe davon aus, dass es klappen wird. Ja. Ich wäre ja, also ich wäre prinzipiell gerne an der ganzen Veranstaltung dabei, ob ich jetzt den Talk da halte oder nicht. Das ist mir im Endeffekt noch fast egal, aber ich wäre halt gerne vor Ort dabei. Wird es denn dieses Jahr wieder Videos geben? Wird es denn einen Stream wieder geben? Wird es hinterher Videos geben?
Also, ich bin ja in der Organisation dieses Knowledge Camps im Speziellen und alle anderen Knowledge Camps im Generellen nie so involviert gewesen. Soweit ich weiß, war das im Januar mit dem Video ganz spontane Aktion, die jemand aus der Fritzkatz, glaube ich, gemacht hat.
Ah.
Ich weiß nicht, ob das da Alex war oder irgendwer. Die Fritzkatz, das ist ein kleiner privater Hackerspace in Saarbrücken, für die, die es nicht kennen.
Wo ich ja auch gerne mal hin will.
Ja, dann komm doch zwischen Weihnachten. Ah, nee, Moment nee. Da. Ja.
Hätte ich sogar fast vor der Tür gemacht. Die Fritzkatz veranstaltet nämlich dann ein
Public Viewing.
Ja, die Kongressleute haben sich doch irgendeinen schönen Namen überlegt. Congress Everywhere oder sowas, ne?
Ja, jetzt sagen wir mal so, das ist...
Also während der Chaos Communication Kongress stattfindet, werden ja die Streams von den einzelnen Vorträgen zur Verfügung gestellt und die Fritzkatz ist zum Beispiel eine Location, wo diese Streams dann halt geschaut werden können und wo dann auch Gleichgesinnte dort sind, die dann halt zumindest mal hier aus der Ferne dem Kongress irgendwie beiwohnen.
Und die letzten 4 Jahre, die ich in der Fritzkatz auch immer brav war, weil ich ja nie in Hamburg gewesen bin auf dem Kongress, war es eigentlich doch dann so, dass der Stream relativ schnell Nebensache wurde. Der lief dann da und im Grunde war es ein schönes Zusammensein von netten Menschen mit dem ein oder anderen Kaltgetränk. Aber sehr empfehlenswert für die Daheimbleiber dieses Jahr. Also ich denke, der Chris wird wohl sicherlich dort aufschlagen und einige andere.
Fritzkatz.
Eine Empfehlung, Fritzkatz.
Fritzkatz.
Weil es besser ist.
Was a pioneer in organ transplant techniques, performing one of the first successful grafts of adrenal glands. So, was? Dann verlinken wir mal noch den Fritzkatz.
Was hast du denn jetzt?
Wikipedia-Artikel zu Fritzkatz. Die Fritzkatz ist ja im Internet nicht vertreten, die haben ja nur eine Facebook-Seite, das ist sehr ärgerlich, das prangere ich an. Internet haben die nicht. Ausschließlich gated communities, das ist sehr
die
schade.
Die haben schon Internet, die haben sogar Kameras auf dem Klo.
Ja, aber die haben, ja, das denke ich mir, die haben ja auch nur eine Facebook-Seite. Nee, es gibt außer der Facebook-Seite leider nichts, wo man was zur Fritzkatz findet.
Nee, das ist aber, weil die Fritzkatz auch kein öffentliches Ding ist, sondern so ein, ja, die Fritzkatz ist eine Wohnung, die sich befreundete Menschen zusammen gemietet haben, um dort ihren Hobbys zu frönen. Und die laden manchmal andere Leute ein, die sie so kennen.
Das finde ich ist ein sehr interessantes Konzept. So eine Idee hatte ich vor kurzem auch.
Wir hatten auch schon.
Auch nachdem ich auf dem Podcast stand. Ist ja... ja, aber es ist ja halt eine sinnvolle Idee.
Ich hoffe, dein Akku ist bald voll.
Ja, ich kann jetzt mit der einen Hand habe ich gemaust, mit der anderen getippt. Dann verlink du doch die Dinge. Ich könnte ja hier mein Band nochmal anziehen, weil letzte Woche habe ich vergessen auszuziehen und dann habe ich dann morgens beim Dusche gemerkt und ich habe Angst, dass das Ding irgendwann roscht oder dass sich die Polymere durch die Haut diffundieren, nicht dann einen Hodenkrebs kriege oder irgend sowas. Weil ja irgendwelche. Wir haben halt diese Antistatikbänder, die billigsten.
Ja, ja. Und also der hat wohl die Nebennieren transplantiert, so wie ich das sehe, der ja, Fritz Katz.
Da habe ich jetzt wahrscheinlich jetzt auch gerade die Hodenkrebs Assoziation hergehabt. Ja, auf jeden Fall Fritz Katz Köst. Und die Fritz Katz. wo waren wir denn?
Beim letzten Punkt, den darfst du dann gerne noch zum Besten geben.
Digitale Selbstverteidigung, das finde ich sehr interessant, weil zur digitalen Selbstverteidigung hatte ich nämlich vom vorletzten Kongress noch ein wunderschönes aus der Schweiz von irgendeiner Institution, ein wunderschönes Druckwerk mitgenommen, mitgeholt. Da bin ich gespannt. Digitale Selbstverteidigung ist ein Thema oder eine Überschrift, die man in beliebig viele verschiedene Richtungen auf beliebige Art ausleben kann.
Ja.
Und fallen mal wenige ein, die uninteressant wären.
Ich bin gespannt.
Ja. Letztes Jahr gab es dann ja noch diese Geschichte mit dem Routing im Freifunk. Das fand ich ziemlich geil.
Also wir hatten großartige Themen schon früher. Ich muss sagen, das war wirklich, wenn ich das mal so Revue passieren lasse, das ist schon großartig. Also das Freifunk, das war im Januar jetzt, ne? Die Batman-Geschichte und allem, was
ja,
da.
Genau. Ja, ja, und dann gab es und Tink, also jetzt ist ja Tink noch dabei und Batman ballert ja dann Triver und am Schluss war er dann irgendwie bei einer Verschachtelung von 5 Dingern ineinander.
Ja.
Dann gab es irgendwas mit Soundbasteln, aber der Mensch wollte offensichtlich nicht gefilmt werden, das habe ich leider dann nicht wahrnehmen können, das fand ich schade. Nee,
das wollte er nicht.
Also, ich mein, ist ja auch sein Recht, also. Muss ja keiner sich filmen lassen, wenn er das morgen. Ich finde trotzdem schade, also das hätte ich gern gesehen, gehört, wahrgenommen.
Ja, ich sehe gerade, 2016 gab es wohl keins. Tatsächlich.
Mein Dorf war dieses Jahr 2.
Ja. 2000, doch, es gab auf jeden Fall 2016 eins. Da hat nämlich mein Chef auch einen Talk gehalten. Über Blender.
Über Blender, wie toll.
Mhm.
Im Blender ist ja quasi schon immer dabei ein angeblich brauchbarer, recht gut brauchbarer Videoschnitt-Editor.
Definitiv.
Der wäre.
Ist so.
Da würde mich mal interessieren, wie brauchbar der ist, weil Videoschnitt also ist jetzt was, nicht, also wir werden jetzt nicht noch Video dabei machen, aber ich habe halt nix. Ich brauche wenig. Im Endeffekt nicht mehr, als früher mir iMovie auf dem Mac geboten hat. Ich hatte auch schon mal Final Cut vor der Nase. Das ist halt schön und nett, aber muss man auch erstmal nutzen. Also muss man erstmal was haben, was man dafür, womit man das nutzen kann. Aber ich habe so in der Linux habe ich jetzt noch nicht so meine Videoschnittplattform gefunden. Und wenn ich mich auf Blender inschieße, Blender scheint mir halt einfach mal Blender überlebt für immer.
Also ich habe halt den riesen Vorteil, mein Chef, der direkt in meinem räumlichen Zugriff jeden Tag sich befindet, der ist Blender Core-Entwickler.
Ah.
Und der ist da halt einfach super fit und der kann bei allem, was mir jetzt auch auf der Arbeit mit Blender machen, mir wirklich jedes Detail erklären. Und der macht auch, wenn er mal Videos zu schneiden hat, wo es jetzt nicht extrem komplex wird, macht er das gerade mal schnell in Blender und er hat auch seinen Vortrag letztes Jahr auf dem Knowledge Camp, vorletztes Jahr, 2016 im Dezember war es, hat er auch die Folien, die Präsentationsfolien alle in Blender gemacht.
Mhm.
Und solche Geschichten. Also der macht da wirklich Präsentationen, der macht seine manche 3D-Drucke in Blender statt in irgendwelchen Konstruktionsprogrammen, weil meistens geht es bei ihm zum Beispiel oder auch bei anderen Leuten geht es oft nur um grobe Modellierung und es geht nicht um.
Es muss passen.
Es muss maßstabsgerecht und es muss halt mit einem mechanischen Konstruktionsprogramm gefertigt sein, damit es irgendwo nachher rinpasst oder so, sondern es geht halt ums Design.
Und dann moldert halt und dann strickt er auf Druck.
Dann macht es im Blender und dann macht er einen STL-Export und dann generiert er den G-Code mit einem Slicer und dann ist die Sache geheil.
Cool.
Ja, also da, wenn du da Blender-Fragen hast, der hat auch ein Buch jetzt gerade, sein zweites Buch veröffentlicht über Blender.
Ja gut, 3D will ich halt nicht machen. Also das habe ich mal schon so oft angeguckt, schon zu Amiga-Zeiten. Da gab es am Max ein Cinema, die haben ja um Amiga angefangen. Bist du noch da? Ist er weg? HDSL machen eh in Uhr. DSL Reconnect, wie toll. Ja, müssen wir ein bisschen warten, dann kommt er gleich nochmal, denke ich doch. Da ist er ja.
Hi.
Hast du DSL?
Ich habe DSL.
Hast du um 1 Uhr dein DSL Reconnect?
Es mag sein, dass das gerade passiert war. Ja. Mag möglich sein. Ich habe das nicht zu festen Zeiten. Normal passiert das eigentlich nicht.
Ach, man kann es doch in den Router, dann kann man es doch konfigurieren, dass es dann doch bitte nachts um 3 macht, egal. Oder so.
Echt?
Also bei den Fritzboxen oder sowas oder bei allen anderen, wahrscheinlich konfiguriert man doch schon seit Jahren, dann mach's doch bitte nachts um 3:30, weil dann brauche ich's nicht.
Ja, das sagst du so in deinem jugendlichen Leichtsinn. So. Ja, das Studio Link müsste das aber jetzt eigentlich abkönnen, ne? Hätte ich das erwartet.
Ja, aber nicht, wenn du eine andere IP hast. Das ist ja SIP. Ein Session Initiation Protocol.
DSL aktiv seit 15 Tagen.
Dann war's das nicht.
Erzählen wir mal noch gerade von Max 3D und was weiß ich, da war schon, glaube ich,
Max dran. Max und Cinema und sowas, das gab es ja damals auf Amiga, Amiga schon angefangen, da habe ich dann halt ein bisschen rumgeträgt, dann gab es irgendwelche Programme, von denen ich gar nicht weiß, wie sie hießen um Amiga. Und dann gab es halt, habe ich halt um Amiga aber nicht, sondern erst unter Linux dann mit Blender dann halt gebastelt. Am Anfang wurde das recht kompliziert, weil Blender benutzt die mittlere Maustaste und ich hatte halt
Blender ist eigen, ne? Also ich habe auch ein paar Tage gebraucht, bis ich da drin war.
Mein Problem war halt, dass man ganz viel mit der mittleren Maustaste macht und ich hatte halt nur eine 2-Tasten-Maus.
Ja.
Dummholz. Ja. Also ich bin mir reden jetzt von Mitte der 90er.
Ja. Ja, das ist schon etwas älter, das stimmt.
Ja, und
mit
Poffrey habe ich rumgebastelt.
Blender hat jetzt im Moment oder inzwischen ein Live-Viewport-Rendering. Das ist schon sehr, sehr geil. Also während du schaffst, hast du schon dein Rendering in deinem Arbeitsbereich.
Das ist schick.
Sehr schick.
Sehr schick. Ja, aber es ist halt, ich habe keinen Anwendungsfall und ich denke, Babylon 5 gibt es genug. Teekessel gibt es auch genug.
Genau.
Weil jetzt habe ich auch irgendwo ein schönes Video gesehen. Der Amiga-Ball, ne, dieser rot-weiße.
Der rot-weiße.
Warum das war eigentlich auch fake gewesen. Weil die haben da nämlich, wie haben sie das gemacht? Der Ball hat nicht rotiert. Also sieht ja aus, als wäre ein Vektorball, der rotiert.
Ja.
Die haben da aber mit einer 2D-Bitmap geschafft und haben die einfach nur, und haben den Viewport verschoben oder irgend so ein Scheiß. Also es hat einfach nur ausgesehen, als würde er 3D rotieren.
Okay. Und dafür haben sie ihn dann so gemustert, dass das so aussieht, als ob.
Damit es so aussieht, als ob, ja.
Okay, verstehe.
Ach, da muss ich auch mal nochmal danach suchen. Naja, gut. Jetzt sind wir vom Fritz Katz, der war der Erste, der Meerschweinchen die Hoden transplantiert hat.
Nebennieren, so wie ich das jetzt in meinem beschränkten Englisch übersetzt hätte.
Solche Dinge. Sind wir jetzt zu Blender kommen?
Nachdem wir kurz bei der digitalen Selbstverteidigung waren, nachdem wir jetzt den Sprung gemacht haben von digitaler Selbstverteidigung auf Blender, das weiß ich nicht mehr.
Es ging um interessante Themen auf bisherigen Camps.
Genau, da wollte ich ja, genau, da war eigentlich mein Begehr. Wenn wir
die bisherigen Camps jetzt mal noch verlinken könnten. Hast du aus dem Stand die Links parat von den bisherigen?
Es gibt eine Kategorie im Hexa WordPress.
Dann öffne doch mal die
Kategorie.
Dann öffne doch mal die Kategorie und füge die Links aus dieser Kategorie in meine Shownotes ein.
Ja, also wie gesagt, da fehlt allerdings das 2016er. Das ist nicht da. Mhm. Und 2017 gab es gar keins.
Ja, das waren wahrscheinlich das ja nur Ding von diesem Jahr.
Genau. Ich erinnere mich sehr gerne an einige alte, also es waren tolle Sachen dabei, muss ich sagen. Wir hatten, beim ersten war es, was steht das hier drauf? Ja, Productivity Porn, Get Your Things Done, das hat der Wolfgang damals vorgetragen. Wäre sehr schön, so zum Selbstmanagement.
Ach, da habe ich zwar den Vortrag nicht mitgeredet, aber ich glaube, ich habe von verschiedenen Zuhörern, also explizit einem, habe ich, glaube ich, monatlich, das muss man gucken, ob das im zeitlichen Zusammenhang steht. Mit. Und du kannst das denken.
War 2013, ja, ich kann es mir denken, 2013
war das. Kommt ungefähr hin. Es kommt sehr deutlich hin. Ja, das wird so gewesen sein. Gut, also dann weiß ich, wer bei dem Vortrag gelauscht haben könnte.
Jo, und dann, was gab's denn dann beim nächsten? Was war denn hier noch? Da stehen jetzt keine Themenliste. Ah doch, die Auswirkung des Beamens auf die Gesellschaft hat Madonius damals gemacht. War großartig. Geocaching.
Ist ja auch mittlerweile einigermaßen stillgehen, oder?
Es ist stiller, aber ich glaube, die Leute, die es intensiv Betrieb haben, die betreiben es weiter. Was bei mir jetzt so ist, ich mache keine Geocaches mehr, die irgendwie die Masse bringen, sondern ich pick mir dann Dinge raus, die wirklich schön sind. Mhm. Wie im Sommer in Berlin, als ich dienstlich in Berlin war und das Wochenende noch dran gehängt habe, da war ich mit einem guten Freund, der inzwischen in Berlin wohnt, am See, an der Krummen Lanke. Und in der Krummen Lanke, da ist eine Boje, an deren Boden und an deren Verankerung sich ein Geocache befindet. Du musst halt tauchen.
Mhm.
Das war dann so ein bisschen sowas Lustiges, weißt du, sowas Besonderes. Das sind dann so Geocaches, die ich noch mache heutzutage.
Findet jetzt jemand, der wie ich mit 14 Seepferdchen gemacht hat, nicht so lustig, aber jedem seinen eigenen Spaß.
Ja, aber es gibt ja auch zum Beispiel Kletter-Caches, die ganz nett sind.
Find jetzt jemand, der...
Ja, okay, ich erkenne das Prinzip. Ja, was hatten wir denn noch? 2015 hier, Docker-Crash-Kurs, da kann ich mich schon gar nicht mehr dran erinnern. Hätte ich gebraucht. Da gab es auch schon mal Einführung in die Demoszene. Kam damals vom Holger, glaube ich.
Jetzt sind wir schon einigermaßen nah an der Revision, oder? Und dadurch an der Szene.
Ja, es sind ein paar, die sich da interessieren. Es ist jetzt inzwischen einer, der auch was macht. Und tatsächlich noch einer, der macht jetzt mit dem SNES, wird er nächstes Jahr einen Kombo-Beitrag machen. Da hat er heute Abend nämlich seinen ersten... Toolchain.
Nee, ich meine jetzt auch, sozial, also ich meine, Teile eurer Crowd haben sich ja auch dann irgendwie bei der Orga von der Revision auch mit angeboten oder angegriffen oder so.
Ja, das hat einer mal gemacht und davon kann er noch die nächsten 20 Jahre erzählen und drauf verweisen.
Ist das so?
Ja.
Gut.
so, was haben wir denn jetzt noch? Software Defined Radio war ganz nett damals. Das war nach dem Camp, wo die Raketen-Badges da. Nee, das waren
nee, das, die
Radios.
Ja, die.
Genau. Und ganz toll, mein persönlicher Favorit dieses Jahr: Brotbacken von Holger. War auch toll.
Der war auch nicht im Stream, ne?
Kann sein.
Jo.
Ich wäre durch.
Dann wären wir durch. Verlinkt man noch die Revision.
Kann man nicht oft genug machen. In ungefähr 4 Wochen wird ja auch die Invitation für die nächste Revision rauskommen. Da freue ich mich schon wieder sehr. Das erfolgt nämlich traditionell auf der Under Construction.
Wo ist denn die?
Die Under Construction, die ist nicht so weit weg. Lass mich mal gucken. In der Pals, glaube ich, irgendwo. 27. bis 29. Dezember in Gernsheim. Gernsheim, wo ist denn Gernsheim?
Klingt nicht so, als wäre es so weit weg.
Gernsheim ist eine Stadt im südhessischen Kreis Groß-Gerau. Also in der Nähe von Frankfurt quasi.
Mhm. In der Nähe von Christoph.
Ja, Rüsselsheim hat auch GG auf dem Kennzeichen.
Ja, da bin ich auch gespannt, weil die Invitation definiert ja, wie geil die Musik dann ist. Und die Lichtshow.
Ich fand ja, letztes Jahr, ich war total enttäuscht von der No-Invitation. Und mittlerweile finde ich sie wirklich die geilste.
Die Invitation jetzt nicht unbedingt, aber das Thema, also das gesamte Thema.
Auch die Invitation, also ich fand das ganze Konzept mega geil, aber am Anfang fand ich es richtig schlecht.
Ich fand Megalactic extrem geil.
Ich fand die Evilbot ich halt so großartig in dem Jahr.
Mit dem Evilbot konnte ich nicht direkt was anfangen. Das war mir zu. Das erwarte ich nicht da. Das war mir. Wäsche.
War dir zu. Echt?
Ja,
also
ja,
zu
real. Also das
zu real, okay.
Wäsche, ich gehe da hin, um eben mal über andere Sachen Gedanken zu machen.
Okay.
Deshalb habe ich lang gebraucht, also ich bin der Evilbot war großartig gewesen, aber ich habe lang gebraucht, Megalactic hat mich halt einfach abgeholt und mitgeholt.
Wann war das?
Vor 5 Jahren oder so.
Ob ich da schon da war, weiß ich nicht.
Ja, da war ich letztes Jahr überhaupt zum ersten Mal für einen Tag und dieses Jahr dann halt nur 3 da. Ich gucke immer die Streams halt. Und die Demos. Und lad man die auch runter. Megalactic war das, dieses Stadion halt, dieses megagalaktische.
Verlink's mal, dann schaue ich es mir nachher noch an zum Inschlafen.
Dann muss ich suchen. Das fand ich halt extrem geil. Ja, und die haben mich halt, das war halt so eine Mischung aus Johnny Mnemonic und Fünfte Element, wäre schon. Die haben mich halt abgeholt in eine Science-Fiction. Und Evilbot hat mich halt um Weg zu einer Demo-Party einfach mal auf den Boden der Tatsache gebrungen.
Okay.
Fand ich dann halt irgendwie, ja.
Kann deine Ansicht nachvollziehen, ja.
Also das war halt das erste Gefühl, war halt so Ernüchterung. Und dann, geil, war halt extrem. Also einfach nur großartig gut. Aber ich habe halt ein bisschen gebraucht, bis ich das dann halt wirklich genießen konnte, dem Evilbot. Witzig Wort, aber auf jeden Fall schon. So, ja. Pass auf, die haben ja hier in History, haben die ja alle drin. Wenn du auf revisionparty.net gehst, hast du oben in History, hast du immer alle Revisions. Und da hast
übrigens,
da hast du nämlich sogar die komplette Seite aus dem Jahr. Weißt du?
Achso, ich gehe einfach auf 2015, oder was?
Du gehst auf 2015, dann hast du die 2015er Seite vor dir.
Ah ja, tatsächlich.
Und die 2014er war wohl die ich meine.
Okay.
Wobei, da sind jetzt Bilder drin. Da ist aber jetzt ein Bild drin, das ist der Evil Bottom Screenshot. Also
bei mir nicht.
Bei mir nicht. Beim 2014 ist auf dem Schirm vorne, das sieht aus wie der Evilbot.
Auf dem Schirm?
Also auf dem
Schirm?
Auf der Beamer-Leinwand. 2014 hast du unten die Fotogalerie.
Fotogalerie.
Wenn du auf About gehst, dann musst du auf About.
Auf About muss ich gehen, ja. Und dann?
Hast du Fotogalerie, also Slideshow.
First Time Party Visitors. Location and Facilities, was? General Information.
Auf About klicken.
Ach, klicken, okay. Jesus. Ja, du hast der Evilbot zu sehen.
Das ist der Evilbot zu sehen, ne?
Ja, der gab es ja mehrfach. Aber okay. Es gab halt dieses eine Jahr, wo der so komplett präsent war.
Okay. Da bin ich dann nicht tief genug drin gewesen, um das zu. Aber ich glaube, 2014 war dann halt die Sache mit dem.
Okay.
War es doch klar, ja, doch bin ich mal sicher. Ja,
so,
dann brauchen wir die auch nicht zu verlinken, da können die Leute ja auch selber gucken, weil auf der Seite steht ja wirklich alles drauf und da kann man auch dann gerne mal einen kompletten verregneten Sonntagnachmittag mit Männerschnupfen verbringen,
sich alle sowieso Sachen
der Revision Party anzugucken.
Wir könnten sowieso mal ein Revision Party Thema machen, zu gegebener Zeit.
Ja. Letztes Jahr haben wir sogar zwei Sendungen gemacht auf der Revision Party.
Ja, das ist halt gerade das, was ich nicht so meine. Hm.
Ja.
Ja, vielleicht wird es ja dieses Jahr mit viel besserer Soundqualität. Also nächstes Jahr.
Ja, von uns aus generell schon. Also ein bisschen besser wird es garantiert, wenn wir dann halt mit dem großen Koffer Mischpult ankämen.
Wir können uns dann raus an Lagerfeuer hocken.
Ans Lagerfeuer würde ich mich halt nicht setzen wollen, weil es ist halt Ostern. Und an Ostern setze ich mich nicht raus in die Wiese ans Lagerfeuer.
Ah, da habe ich ein Pinschen so ein bisschen, ne?
Ja.
Gut. Darf schon aus Sinn in deinem Alter.
So ist es. Aber ihr kennt ja irgendwelche Leute, die da hin was machen. Vielleicht bekämen wir ja dann halt einfach, wenn er nicht gebraucht wird, mal den Raum nebendran, wo die ihr Vortrecht machen würden.
Kann man mal fragen.
Das wäre halt dann vielleicht irgendwie geil.
So,
ja, und ansonsten den No Invitation fand ich dieses Jahr auf jeden Fall geil genug, dass unsere Sticker von der Landwirtschaft und das aktuelle Logo sind Revision 2018.
Revision Farben, ja. So, um jetzt dieses Mysterium mal noch aufzuklären, warum eben der Stream weg war.
Hast du es gefunden?
26.11.2018, 1.45 Uhr, die Internetverbindung wird jetzt kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
Sehen Sie? Hab ich auch gesagt. Ey, dann stellt ab mal auf 3 Uhr, dann gehen wir beim nächsten Mal unterbrochen, dann sind wir auch eine halbe Stunde früher fertig.
Ja, gut, also ich wollte doch schon so eine Spitze schießen gehen, Digital Survivor Kompakt.
Naja, Kompakt ist
das
jetzt
Kompakt auch kannst du dir jetzt sparen.
Ja, aber für Kompakt klingt ja auch viel zu gut.
So, wo mache ich denn jetzt dieses Setting? Ja. Bist du ein Fritzbox-affiner Mensch?
Früher mal gewesen. Wahrscheinlich musst du erst einen Expertenmodus aktivieren und dann ist es
ach, irgendwo... Ach, den habe ich doch aktiv, oder?
Ja, aber irgendwo... Definition. Ich kann das auswendig aber nicht sagen. Ich habe erfreulicherweise
Internet.
Seit Jahren nicht mehr an Fritzboxen arbeiten müssen. Gut, da brauchen uns die Leute aber auch nicht zuzuhören.
Das brauchen wir nicht.
Ich hätte gesagt, man deckelt gerade. Ich schneide das neuer so zusammen wie immer. Also, dass man auch hört, das was war. Dann kommt ein bisschen Musik dazwischen und dann bist du nochmal da. Ich finde das einfach viel authentischer, als wenn man da jetzt so macht, als wäre nichts gewesen.
Ja. Ach nee, alles gut.
Aber ich lasse jetzt da nicht die 10 Minuten laufen, die du wegwurscht. Ich mach dann halt so.
Ich war ja nur zwei weg.
Ich mach dann zwei draus.
Ja, mach das.
Oder so. So.
Ja, dann wünsche ich dir eine gute Nacht.
Ja, jetzt muss ich noch warten, bis ich das Outro an die richtige Stelle geschoben habe, sonst kann ich nicht überleiten. So, ja, jetzt darfst du mir eine gute Nacht wünschen.
Lieber Holm, gute Nacht.
Ja.
Es war mir eine Freude, mit dir zu sprechen.
Und es hat auch endlich mal geklappt. Das ist ja auch sehr erfreulich.
Ja, dank, so. Man will es gar nicht sein, dank Windows. Ne?
Ja, leider. Das kriegen wir auch noch hin.
Ja, ich kriege vor allem nächste Woche ein Debian-Testing auf meinen Laptop.
Oder ein Arc.
Nee, ich fange nicht. Meine Historie ist ziemlich unverworren. Ich hatte mit Ubuntu begonnen 2004 mit Linux. Nee, eigentlich habe ich begonnen...
Gab es da schon Ubuntu?
Ja, ich habe begonnen mit meinem ersten Linux im Jahre 2000 mit einem SUSE Linux 6.4.
Das war die erste Version, die ich mir nämlich kaufen, weil da dieses scheiß JAS 2 dabei war.
Das habe ich mir auf einem Schulausflug damals nach Saarbrücken im Promarkt gekauft.
Schon so viel jünger als ich.
Wie alt bin ich denn? Darf man das im Podcast überhaupt fragen? Nee. Also, ich bin ein Kind der Mid-80er, sagen wir mal so.
Nee, dann bist du ein paar Jahre jünger als ich.
Ja. Auf jeden Fall habe ich das in einem Geschäft, in einer Kiste gekauft.
Ja, das hat damals noch eine ISBN.
Mit CDs drin.
Das hatte damals 7 in der Pro-Version. 5 in der Standard und 7 in der Pro. Und das hatte damals noch eine ISBN, es wurde damals noch als Buch verkauft.
69 Mark.
Ja, und 49 hat die Kleine kostet.
So, die habe ich mit Hemgehüll auf meinen zu meinem PC, der da hatte, das war ein Aldi-PC von 1998, glaube ich.
Also der erste?
Der erste war 95.
Ja?
Oh. Ja. Und den hatte mir nämlich auch, aber der 98er war dann meiner. Das war mein erster eigener PC, den hatte ich so Ende der 90er Jahre gekriegt. Und dann habe ich dort dieses SUSE Linux installiert, wie man das so macht.
Und warst geflasht von KDE und den 1000 Programmen, die dabei waren.
Ja, weil du halt in diesem Installationsprozess ja auch brav Alcache ja angeklickt hast, die da waren, weil du wolltest ja alles haben.
Noch viel schlimmer war es, wenn du angeklickt hast, wenn du mal einen Kernel kompiliert hast. Und da hast du alle Cache ja angeklickt.
Also ich habe die Cache ja angeklickt, habe das installieren lassen. Stundenlang.
Und unterwegs
CD ist alles brav gewechselt. Nee, es war alles da. Dann hat es auch gestartet. Dann habe ich eine Runde Solitär oder irgendwas, was halt da an Kartenspiel dabei war, gespielt. Dann habe ich gedacht, oh, das ist irgendwie alles so ganz anders, wie ich es kenne und hätte gern. Und dann hatte ich es da runtergeschmissen. Das war meine erste Linux-Erfahrung. Und dann bin ich halt 2004 mit dem Ubuntu mit dem Warzeschwein in Gesti.
Lass uns über die ersten Linux- und Computererfahrungen mal eine Serie machen. Dann unterhalten wir uns mit verschiedenen Leuten drüber. Dann sollen sie mal jeweils über ihre ersten...
Ja, das wäre ganz lustig. Vor allem, wenn man dann so die Generationen zusammen an den Tisch setzt. Ne?
Und ja, so die Geschichten drumherum. So drei Wochen Ferienjob auf der Baustelle, um sich ein Action-Replay MK2 für den Amiga kaufen zu können. Ja. Schlitze kloppen für ein Action-Replay, wie geil.
Ja.
Naja.
Was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Ich wollte ursprünglich sagen, kurz die Linux-Verwirrungen noch, warum ich kein Arc installieren will. Hm. Also ich habe nur Ubuntu gehabt, dann habe ich irgendwann gemeint, ich müsste jetzt mal noch was anderes ausprobieren. Und dann habe ich mir Gentoo installiert.
Das war mir klar.
So, und dann habe ich anderthalb bis zwei Jahre habe ich Gentoo Betrieb.
Ja, da hast du deinen Computer konfiguriert,
Völlig stolz und habe mir Nächte damit zugebracht, irgendwie, ey, ich muss mal noch ein Update machen. Und dann hat er mal 6 Stunden KDE durchkompiliert.
Ja.
Ja, also das war auch irgendwann, hat mich das genervt. Und dann habe ich mir einfach ein Debian installiert und seitdem bin ich glücklicher Debian-Nutzer. Ich habe davor nochmal Ubuntu benutzt, aber auf jeden Fall will ich doch nichts mehr experimentieren. Debian ist einfach mein Ding.
Mir war es halt irgendwann zu viel Experimentiererei, weil ich halt mittlerweile mit manchen Hyper-Fru-Scheiß, also Riot-Client oder so und solche Sachen, dann fängst du halt an mit Linux Pro, weil das endlich oder nix Installer. Weil es halt anders keinen Spaß macht. Aber wie gesagt, das ist ein anderes abendfüllendes Thema. Aber jetzt, wo dein Headset ja funktioniert, du wärst wie zum Laufen. Können wir doch gerne noch viele Folgen Survivor drüber machen, weil genau dafür ist der Survivor da.
Und dann mit dem Thema Internet of Shitty Things. Da geier ich ja echt schon noch drauf.
Da müssen wir uns aber ein bisschen vorbereiten, das soll dann schon eine Qualitätssendung sein.
Dann holen wir auch den lieben Akrigor noch dazu, würde ich sagen.
Gerne. Da haben wir uns ja schon beim Brunch drüber geähnigt.
Genau, jetzt haben wir schon zweimal geteased.
jetzt sind ja mal die technischen Hürden aus dem Weg geräumt.
Fürs Erste.
Ja. Ja, und ich
glaube, wenn ich nicht zufällig mein Arbeitslaptop mit daheim hätte, dann wäre es jetzt nicht gegangen.
Jo. Auch da, wie gesagt, mit dem Handy kann man Dinge tun. Und mein Workflow ist jetzt auch dann hier im Adur ein bisschen besser, sodass ich, also ich bin, machen die Shownotes fertig, ich kann die Folge neu rausschicken. Also da gibt's
dann machst halt, dann ist so vorm Knowledge Camp auch noch die Chance, dass einer hört.
Ja, eben. Also das ist ja Sinn und Zweck der Sache. Also jetzt fängt es halt an, Spaß zu machen. Ne? Jetzt dann, ich habe jetzt ein Jahr lang rumexperimentiert und jetzt weiß ich grob, was ich mache. Und dann muss es auch gemacht gehen. Gut.
Gut.
Ei, dann, jetzt habe ich das Fenster schon immer zugemacht. Dann wünsche ich eine gute Nacht. Ja.
Ebenso.
Jetzt bin ich immer drin. Und jetzt kommt noch etwas 3-9 als Outro. Tschüss.
Ciao.